ARD.
Was Russland gerade versucht, ist Verhandlungen zu simulieren, also eine Delegation von Menschen zu schicken, die keine große Entscheidungsgewalt haben, damit es so aussieht, als würde man verhandeln und gleichzeitig kann man aber weiter Krieg führen.
Das sagt der ARD-Korrespondent Vassili Golod über die Verhandlungen gestern in Istanbul. Wenn kein Wille zum Frieden da ist, bringen Gespräche dann überhaupt etwas? Dazu gleich mehr.
Nach der Operation Spinnennetz hat der ukrainische Geheimdienst nun offenbar erneut die Kertschbrücke angegriffen. Sie bildet eine der wichtigsten Versorgungsrouten für die russischen Streitkräfte.
UN-Menschenrechtshochkommissar Türk wertet die tödlichen Angriffe auf Zivilisten an Hilfsgüterstandorten in Gaza als mögliche Kriegsverbrechen.
Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 3. Juni um 16.15 Uhr. Die Ernüchterung ist groß nach den Verhandlungen gestern in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine. Und es stellt sich einmal mehr die Frage, was können Gespräche, was kann Diplomatie in einem solchen Konflikt überhaupt erreichen?
Tja, nicht viel, das muss man wohl nach gestern sagen, denn die sogenannten Verhandlungen in Istanbul, sie haben gerade mal eine Stunde gedauert und dabei rausgekommen ist nicht mehr als ein neuer Gefangenenaustausch. In Sachen Waffenruhe ist man dagegen keinen Schritt weitergekommen. Von Seiten der Türkei, die ja als Gastgeber aufgetreten ist, heißt es dazu dann auch nur, die Gespräche hätten kein negatives Ergebnis gebracht. So viel zur Sprache der Diplomatie.
Aber bringt es denn überhaupt was, die Gespräche fortzusetzen? Auch die Ukraine wirft Russland ja vor, weiter auf Zeit zu spielen, um seine Angriffe auf das Land fortsetzen zu können.
Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Meine Kollegin Liane Kossmann hat darüber mit dem Politikwissenschaftler und Militärexperten Gustav Gressel gesprochen. Und zumindest seine Antwort fällt sehr eindeutig aus. Hören wir doch mal rein.
Ja, also die Verhandlungen sind ein völliger Witz. Also das darf man nicht ernst nehmen. Das ist alles Gepoker, um Donald Trump zu gefallen. Die russische Position ist völlig unverändert seit Beginn des Krieges. Die ist um keinen Millimeter zur Seite gegangen. Russland fordert die bedingungslose, totale Kapitulation der Ukraine und eine Umwandlung der Ukraine in einen Vasallenstaat. Das werden die Ukrainer nicht akzeptieren. Das ist der Grund, warum sie kämpfen. Das ist ihr Unabhängigkeitskrieg und das wollen sie nicht. Dass sich die an einen Tisch setzen, ist nur, weil Donald Trump das will. Nicht, weil es irgendeinen Sinn in irgendeiner Form macht oder weil da irgendwie irgendwas dabei rausschauen könnte. Auch die Verhandlungsschwurbler bei uns haben ja noch nie irgendwie klar gemacht, wie man eigentlich zu vernünftigen, tragbaren Frieden kommt. Die meinen immer nur verhandeln, verhandeln, verhandeln. Aber nach welchen Prinzipien, auf welchen Grundlagen und mit einem unbereiten Russland, wie das überhaupt gehen soll, das wird ja nie erwähnt. Also sorry, aber es ist wirklich ein Unthema. Das bringt von A bis Z nichts.
Ja, das sind deutliche Worte von Gustav Gressel. Er hält also weitere Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine für absolut sinnlos, auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt. Sehen das denn alle so?
Nein, auf keinen Fall. Wir hatten dieses Thema, also die Grenzen der Diplomatie, ja schon heute früh auf NDR Info als Schwerpunktthema. Und da hat unsere Moderatorin auch mit Wolfgang Ischinger gesprochen. Er war mal Staatssekretär im Auswärtigen Amt und später auch deutscher Botschafter in Washington und in London. Und er hat jahrelang die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet. Ein Mann vom Fach, könnte man sagen. Und er sieht noch Chancen für die Diplomatie, spricht aber auch von einem sehr langen und mühsamen Weg.
Ich muss Ihnen sagen, ich habe als deutscher Verhandlungsführer damals vor langen, langen Jahren bei der Beendigung der Balkankriege ganz persönlich gelernt, dass es eine ganz zentrale Voraussetzung dafür gibt, dass solche Verhandlungen tatsächlich Sinn machen. Und da kommt es ganz zentral darauf an, was im Kopf der beiden Entscheidungsträger, nämlich hier in diesem Fall Putin auf der einen und Zelensky auf der anderen Seite, was in diesen beiden Köpfen vorgeht.
Also denken Sie, wenn man da jetzt einen Schritt weiterkommen will, geht das dann nur noch auf höchster Ebene, also zwischen den beiden Präsidenten Putin und Zelensky?
Ich stelle mir ein Treffen zwischen Putin und Zelensky tatsächlich erst als Endpunkt einer Entwicklung vor. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist folgender. Es muss im Kopf von Wladimir Putin die Erkenntnis gereift sein, dass der fortgesetzte weitere Einsatz seiner militärischen Macht keinen erkennbaren weiteren Gewinn für Russland darstellt. Und ich glaube, man muss gar kein Experte sein, um feststellen zu können, dass diese Voraussetzung im Kopf von Wladimir Putin vermutlich nicht, noch lange nicht vorhanden ist, weil vermutlich seine Generäle ihm sagen, ja, wir machen ja jeden Tag hier ein paar Kilometer Fortschritte und dort und unsere Kriegsziele, wenn wir nur lange genug durchhalten, können wir die ja vielleicht doch noch erreichen. Wir haben es, fürchte ich, mit einem Marathonlauf zu tun, der noch viel Energie, viel militärische Mittel, viel Ressourcen verschlingen wird, bevor hoffentlich dann irgendwann im putinschen Kopf diese Einsicht gereift sein wird.
Ja, ein Marathon also, kein 100-Meter-Lauf. Aber was könnte Putin dazu bringen, ernsthaft zu verhandeln?
Ein Beispiel dafür haben wir vielleicht vorgestern gesehen, als die Ukraine hunderte Drohnen mit Lastwagen tief ins russische Hinterland gebracht hat, die dann dort Militärflughäfen angegriffen haben. Zwar wurde die Zahl der zerstörten russischen Flugzeuge inzwischen nach unten korrigiert, der ukrainische Generalstab spricht nur noch von 12 Maschinen, aber alle Experten sind sich einig, das war ein Schlag, der Putin wohl wehgetan hat. Das zeigen ja auch die Reaktionen in Russland. Dmitri Medvedev zum Beispiel, der ehemalige russische Präsident, der droht ganz offen mit Vergeltung. Und auch in der russischen Bloggerszene ist der Ärger groß, über das eigene Militär allerdings. Denn die angegriffenen Flugplätze waren ganz offenkundig nicht ausreichend gesichert. Wir sehen also, der ukrainische Drohnenangriff zeigt Wirkung. Das sagt auch Wolfgang Ischinger.
Jetzt hat die Ukraine einfach 3000 Kilometer nach Russland hinein Zerstörung auf militärischen Flughäfen herbeigeführt. Also neue Lage. Jetzt geht es darum, können weitere Maßnahmen erfolgen, die auf russischer Seite die Einsicht befördern, dass es vielleicht doch besser ist, in absehbarer Zeit die Kampfhandlungen einzustellen und tatsächlich über Frieden zu verhandeln. Noch sind wir da nicht, aber vielleicht steigen durch diesen Vorgang der letzten Tage die Chancen ein kleines bisschen.
Wolfgang Ischinger meint also, erfolgreiche ukrainische Angriffe könnten die Chancen für eine Verhandlungslösung verbessern?
Nicht nur er. Auch andere Militärexperten sagen, der Druck auf Russland muss erhöht werden, um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Zum einen durch Waffenlieferungen aus Europa und den USA natürlich, zum anderen aber auch durch Aktionen wie die vom Sonntag oder wie heute. Denn der ukrainische Geheimdienst hat erst vor wenigen Stunden einen weiteren Erfolg verkündet. Ihm ist es offenbar gelungen, die strategisch wichtige Kertschbrücke anzugreifen. Sie verbindet ja die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Florian Kellermann aus Kiew mit den Einzelheiten.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Insgesamt habe die Operation, die zu der Sprengung führte, mehrere Monate gedauert, so der Geheimdienst. Von russischer Seite wurde der Anschlag nicht bestätigt. Allerdings blieb die Brücke am frühen Morgen für 3 Stunden für den Verkehr gesperrt, ohne Angabe von Gründen. Danach wurde sie wieder freigegeben.
Eine weitere Aktion des ukrainischen Geheimdienstes also, die den Druck auf Russland erhöhen könnte. Wie sieht's denn aber mit dem Thema Sanktionen aus? Die könnten doch auch etwas bewegen.
Ja klar, vor allem wenn sie von den USA kommen. Die Europäische Union, die hat ja erst im Mai ihr 17. Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Aber jetzt tut sich eben auch in den USA etwas, genau genommen im Senat in Washington, der ja in außenpolitischen Fragen ein Wörtchen mitzureden hat. Und auch dort wird gerade ein weitreichendes Sanktionspaket vorbereitet, das wohl Eindruck machen könnte auf Putin. Einziger Haken, wir wissen noch nicht, ob sich auch Donald Trump damit anfreunden kann.
Er scheint ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Wladimir Putin zu haben. Das ist übrigens auch Thema in unserer neuen Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien, diesmal mit dem ZDF-Journalisten Johannes Hanow. Und wenn ihr Lust habt, die neue Folge ist bereits online und kann jederzeit über die ARD-Audiothek abgerufen werden. Kommen wir aber jetzt zu einem anderen Thema, nämlich dem Krieg im Nahen Osten und damit auch der katastrophalen Lage im Gazastreifen. Dort haben sich ja schon in den vergangenen Tagen schlimme Szenen abgespielt an den Verteilzentren für Hilfsgüter und wohl auch heute wieder.
Genau, und auch heute hat es wieder Tote gegeben, und zwar in der Nähe eines Verteilzentrums in Rafah, also im Süden des Gazastreifens. Und dieses Verteilzentrum wird von einer US-amerikanischen Organisation betrieben. Nach palästinensischen Angaben, die übrigens vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz bestätigt wurden, haben israelische Soldaten dort das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet. 27 Tote soll es gegeben haben, andere Quellen sprechen von 24. Und der Vorfall hat auch international Besorgnis ausgelöst. Volker Türk, der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, bezeichnete den Vorfall sogar als Kriegsverbrechen. Mehr dazu jetzt von unserer Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl.
Tödliche Angriffe auf verzweifelte Menschen in Gaza, die versuchten, an Nahrungsmittelhilfe zu kommen, seien skrupellos, so UN-Menschenrechtshochkommissar Volker Türk in Genf. Jeder dieser Angriffe müsse sofort und unparteiisch untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Angriffe auf Zivilisten sind ein schwerer Bruch des Völkerrechts und ein Kriegsverbrechen, so Türk wörtlich. Den dritten Tag in Folge seien in der Nähe einer Hilfsgüterverteilungsstelle der Gaza Humanitarian Foundation Menschen getötet worden. Am Morgen habe es Informationen über Dutzende weitere Opfer gegeben. Der Hochkommissar für Menschenrechte kritisierte den Einsatz der umstrittenen Stiftung für humanitäre Hilfe in Gaza scharf. Er sprach von Israels militarisiertem humanitären Hilfsmechanismus. Die Palästinenser würden vor die düsterste Wahl gestellt, so Türk. Entweder sie sterben an Hunger oder sie riskieren, getötet zu werden, während sie versuchen, Zugang zu wenigen Lebensmitteln zu erhalten. Das militarisierte System gefährde Leben und verstoße gegen internationale Standards humanitärer Hilfe.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.